Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdoc-Podcast. Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, Wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Blutabnahmen bei Kindern ist ausgesprochen schwierig. Es ist eine technische Herausforderung, teilweise vielleicht sogar eine künstlerische Tätigkeit. So einfallsreich müssen wir manchmal sein. Das folgende Kapitel ist relativ lang, deswegen habe ich es auch in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil erfahrt ihr nochmal etwas über den Ablauf in der Praxis und über die Familie von Torben Maik und warum wir bei ihm Blut abnehmen wollen. Und im zweiten Teil geht es dann tatsächlich ums Blutabnehmen. Viel Spaß dabei. Nur nochmal für die Akten. Du machst dir also keine Sorgen, weil du einem Haus voller Vampire einen Besuch abstattest, sondern du hast Angst, dass sie dich nicht mögen könnten? Edward Cullen in Twilight. Wenn es weh tut, Blutabnahmen. Ich komme als Erster in die Praxis. Das ist nicht unbedingt üblich. Normalerweise kann ich mich darauf verlassen, dass eine der Arzthelferinnen wenigstens 20 Minuten vor dem ersten Patienten und damit auch vor mir eintrifft, um alles Nötige zu richten. Praxis aufschließen, lüften, Hardware starten. Arztpraxen kommen ohne Computer nicht mehr aus. Papierne Karteikarten sind out. Zu schwer, zu unpraktisch, verschlingen zu viel Zeit beim Aus- und Wiedereinsortieren. Schließlich gilt die Pflicht der Dokumentation, nicht nur die Kür der persönlichen Notizen. Die gab es immer, auch zu Zeiten von Pappe und Tinte. Die Altvorderen schrieben vor allem für sich selbst, so erscheint es zumindest. Wenn ich heute alte Karteikarten meines Vorgängers in die Hände bekomme, grüble ich erst einmal eine halbe Stunde, bevor ich ansatzweise etwas über die Vorgeschichte des Patienten erfahren konnte. Die Schrift ist das eine. Mein Name ist Kinderdoc. Ich bin Arzt. Und ich habe ein Schriftbildproblem. Das gehört zu unserem Berufsstand. Fragen Sie mal einen Apotheker oder eine MFA. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Das ständige Schreiben sollte eigentlich die Schriftzüge vereinheitlichen, harmonisieren. Das ist bestimmt auch der Fall, doch es führt vor allen Dingen dazu, dass das Geschreibe von Ärzten zu Wellenlinien eines EKG-Monitors mutiert. Wir Kollegen sind da noch im Vorteil, weil wir vermuten können, was der andere gemeint hat. Auch die Angestellten in den Apotheken haben die überschaubare Auswahl der roten Liste, mit der sie die Hieroglyphen vergleichen und entziffern können. Wenn ich nach dem Urlaub oder dem Wochenende die Vertretungsscheine der anderen Kinderärzte erhalte, dann reicht der Blick auf den Namen meiner Patienten und ich weiß in den meisten Fällen bereits, warum sie beim Vertretungsarzt waren. Maren Jolien Winter hat immer mit den Ohren zu kämpfen, also auch am Wochenende. Und der 2-jährige Randolf Meyers wird prinzipiell am Feiertag vorgestellt, immer mit einem Asthmaanfall. Genau wie die Zwillinge Manufi grundsätzlich ihre Magen-Darm-Grippe ausleben, wenn wir unseren freien Nachmittag haben. Gibt es dann noch etwas Ungeklärtes, lassen sich zumindest die gängigen Krankheiten aus den verordneten Medikamenten schließen. Den eigentlichen Text zur Untersuchung muss man also nicht notwendigerweise entziffern können. Anders bei den Karteikarten meines Vorgängers. Hier muss ich wissen, was da wirklich steht, denn es könnte sich um essentielle Informationen handeln. Hier beginnt die wirkliche Dechiffrierarbeit. Maße und Gewicht und Temperatur lassen sich gut erkennen, denn Zahlen sind nie ein Problem. aber fehlende Maßeinheiten können die Sache schon erschweren. Üblicherweise schreibt ein Kinderarzt die Maße in der Reihenfolge Gewicht, Größe, Kopfumfang auf, verbunden durch zwei Quer- oder Gedankenstriche. Nicht so bei meinem Kollegen. Der hatte sein eigenes System. Zuerst die aktuelle Länge und dann das Gewicht und dann die Temperatur. Warum denn bloß? Schließlich der Kopfumfang und stets das Geburtsgewicht am Ende. Immer die gleiche Reihenfolge und ohne Maßeinheiten. Das zu erkennen, braucht er eine gewisse Zeit, da sich Kopfumfang und Temperatur schon mal im gleichen Zahlenraum bewegen können, nämlich zwischen 36 und 40. Da stand dann 23, 7, 92, M, heiß, erb, du, 2D, KUB, okay, Rava, rot, Ab, weich, 78, 9,5, 39, 44, 3600, RP, perent, plus VMX. Das waren dann die Tage der fröhlichen Rebus-Rätselei bei Windstärke 8, denn genauso sahen die Buchstaben mit Wellenschaumkrönchen auf hoher See mit unbekannten Abkürzungen aus. Deshalb fürchtete ich lange nicht so sehr wie den Satz übernommener Patienten: Das steht doch alles in meiner Akte. Suchen wir beispielsweise in einer Pappkarteikarte einer 14-Jährigen, ob und wann sie zum Beispiel die Windpocken hatte. Eine häufige Frage und nicht ganz unwichtig, wenn die erste Pubertätsakne präsentiert wird. Mein Vorgänger Karteikartensonar stellt sich also empfindlich auf das Kürzel WP ein, denn mehr wurde hierzu nicht eingetragen. Vor Jahren war die Diagnose nicht so problematisch. Jeder hat die Windpocken durchlebt. Aber heute, nach Einführung der Impfung, gibt es genug kleine Patienten, die die Varizellen noch nicht hatten. In der Konsequenz wird mehr danach gefragt und mehr danach gesucht. Eine 14-Jährige hat sicherlich 5 oder 6 Karteikartenpappen, alle ineinander gesteckt, die alten schon fadenscheinig, die neuen knochenhart gefalzt und ausgebeult von manchem Krankenhausbericht oder Laborergebnis. Der Kollege schrieb mit kleiner, enger EKG-Wellenhandschrift. Erst in den späteren Jahren hatte er oder die ewig suchende Arzthelferin die Erkenntnis, dass es Sinn mache, manche Dinge, zum Beispiel eine durchgemachte Windpockenerkrankung, farbig hervorzuheben. Für die Eltern dieser 14-Jährigen aber zu spät. Ich lasse zuerst meine MFA suchen, doch die gibt sehr schnell auf. Siehe Hieroglyphenentzifferung, die nur unter Kollegen funktioniert. Also landet die Karteikarte zwischen 2 Patientenzimmern wieder vor meiner Nase. Ich scanne und finde nach einer halben Stunde unter 12.12.98 das Kürzel WP. Welch Glück! Doch begleitet von dem Kürzel AG. So ein Pech. Und außerdem der Diagnose Dermatitis parentis. AG bedeutet ausgeschlossen und Dermatitis parentis, dass der Kollege den präsentierten Pickelchen im Jahre 1998 nicht den Status einer kategorisierbaren Krankheit einräumte, sondern dass allein die Eltern die Pünktchen als solche anerkannten. Eine Hautentzündung in den Augen der Eltern. Nach den echten WP habe ich nebenbei bemerkt, umsonst gesucht. Ach ja, 23792 M heiß, erb, du, 2D, KUB OK, Rava Rot, Ab Weich, 78 9,5, 39, 44, 3600, RP Perent und VMX, bedeutete, dass nach Aussagen der Mutter das Kind sich heiß anfühlte, es erbrochen habe und Durchfall hatte, bereits seit 2 Tagen. In der Untersuchung fand sich nichts Besonderes, denn der körperliche Untersuchungsbefund KUB war in Ordnung. Nur die Rachenwand Rava rot. Das Abdomen, also die Bauchdecke, tastete sich weich. Und die Maße? Naja, wie geschrieben, kaum deutbar. Immerhin hatte das Kind Fieber von 39 Grad. Das ist eindeutig. Der Kollege verschrieb Hefekapseln und ein Antiemetikum. Ein Klassiker der Kombinationsbehandlung bei Magen-Darm-Grippe in den vergangenen Zeiten. Ich boote immer noch die Hardware, Computer, Bildschirme, Drucker, Faxgerät und Scanner. Das braucht alles seine Zeit. Jedes Mal, wenn ich zuerst in der Praxis erscheine, bewundere ich meine medizinischen Fachangestellten, wie viel Arbeit es vor der Arbeit gibt. Alles wird einmal zur Routine, sicher. Aber wann und wie schnell? Meine Arzthelferinnen arbeiten schon lange in der Praxis zusammen und sie wechseln sich ab mit der Morgenroutine. Für mich ist es wie stets das Neue. Irgendwas mache ich immer falsch. Chef, aber den PC im Laborzimmer haben Sie nicht hochgefahren, oder? Tönt es aus einer Ecke am Morgen. Nein, gebe ich kleinlaut dazu. Soll ich besser noch einmal alle durchschauen? Ja, vielleicht. Auch das Lüften birgt so manche Fehlerquellen, da es in einer bestimmten Reihenfolge vonstatten zu gehen hat. Genauso wie das Öffnen und Schließen von Außentüre, Innentüre, Hintertüre und Isolationszimmer. Das Wartezimmer muss so und so aussehen und die Anmeldung ebenso. Ganz zu schweigen von der Arbeitsstelle Nummer 2 nach der Anmeldung, dem Labor, oder dem einzigen echten Rückzugsgebiet der Helferinnen, dem Personalraum. Plätze, an denen sich der Chef selten aufzuhalten hat und die er, bitteschön, auch nicht verändern sollte. Ist es nicht geschickter, die Überweisungsscheine neben dem Drucker zu lagern? Nein, Chef, sie lagern schon immer neben dem Kartenlesegerät. Und wieso? Weil das der zweite Griff ist, wenn jemand nach einer Überweisung fragt. Ja, aber die anderen Formulare? Nein, Chef. Die medizinische Fachangestellte bewegt sich nun schon zwischen geduldiger Zurechtweisung und ungeduldiger Verweigerung der geplanten Änderung. Ein Weg hier käme der Stimmung noch am nächsten, aber das verkneifen sie sich. Schließlich darf auch der Chef Änderungen im Tagesgeschehen einbringen. Man muss sie nur nicht gleich befolgen. Darf ich was zu den Geräten im Labor sagen? Klar, Chef. Wäre es nicht besser, die Pipetten fürs Mikroskop so zu stellen, dass man nur noch mit der linken Hand greifen kann und... Ist das zu wenig verständlich? Nein, schon klar, Chef. Also eher nicht? Chef? Sollen wir alles so lassen? Ja, Chef. Ich bin schon still. Verwundert bin ich stets aufs Neue über die vorbereiteten Blutabnahmen. Die MFA des Vorabends, auch so eine verantwortungsvolle Aufgabe, das Aufräumen und Abschließen der Praxis, richtet die Tabletts mit den Röhrchen für die Blutabnahmen des nächsten Morgens. Bei einem Säugling braucht man dieses Besteck, bei einem Kleinkind jenes, wieder ein anderes beim Schulkind und beim beinahe erwachsenen Jugendlichen ein viertes. Da gibt es Butterflies und Kanülen, da gibt es Vakutainer und Bajonettsysteme. Nimmt die MFA das Blut ab, benötigt sie ein anderes Material als der Doktor oder sein Vertreter, der im Dienst oder im Urlaub aushilft. Die einen nehmen lieber komplett in einer Spritze ab und füllen dann um. Zugegebenermaßen eine ziemliche Sauerei und im AIDS-Zeitalter nicht mehr tragbar. Andere räumen sich das Tablett mit allen Röhrchen-Varianten voll, die das Labor so hergibt. Rote für das Blutbild, grüne für die Gerinnungswerte, orangene für Serumwerte und gelbe für das Vollblut, lilafarbene für die Blutsenkung und graue für die Chromosomenanalysen. Da die Arzthelferin in der Regel nicht weiß, welche Blutwerte ihr Chef nun gerne bei dem Kind wünscht, werden besser so viele Röhrchen gerichtet, wie auf das Tablett überhaupt draufgehen. Denn die goldene Regel der Blutabnahme lautet, es ist immer ein Röhrchen zu wenig gerichtet. Und der Doktor sticht immer zweimal, wenn nur eine Kanüle zu finden ist. Das müssen die Helferinnen alles wissen. Verblüffend, dass so etwas nirgendwo schriftlich fixiert ist und trotzdem funktioniert. Aber so funktioniert eine Praxis nicht. Kein Unternehmen, kein Routineablauf. Das sind die Kerben und Maserungen des Teams, des Tagesablaufs, die so individuell über die Jahre gewachsen sind, dass sie niemand in einer anderen Praxis wiedererkennen könnte. Das ist etwas, was man durch wiederholtes Tun kennenlernen muss. Auf dem breiten Tisch im Labor liegen 4 Tabletts, versehen mit Namen, bestückt mit Röhrchen. Dazu die entsprechenden Systeme für die arbeitenden Vampire. Heute sieht es ganz einfach und übersichtlich aus. 3 Tabletts für mich, 2 Säuglinge und ein 4-Jähriger und ein Tablett für Thülei, die heute Morgen zur Arbeit kommen wird und in unserer Praxis allen Jugendlichen das Blut abnimmt. Nicht, dass die anderen sich nicht trauen würden, aber Thülei hat die beste Trefferquote. Und ich bin froh, wenn mir die Arbeit abgenommen wird. Sie benutzt immer Butterflies, was ihr angeblich die Jugendlichen jedes Mal aufs Neue danken, weil die so viel weniger wehtun, als wenn der Doktor mir seine dicke Spritze in den Arm jagt. Na gut. Auf meinen Tabletts liegen nur gelbe Kanülen. Ich zapfe Blut immer nach der tradierten pädiatrischen Art ab. Der Konus der Kanüle wird gebogen und abgebrochen. Dann sticht der Arzt die Nadel in Haut und Vene. Das Blut sprudelt, so bleibt es zu hoffen, am abgebrochenen Ende heraus und füllt die darunter geschobenen Röhrchen. Eine echte Sauerei. Die gleiche Menge Blut geht auf den Boden oder die Untersuchungsliege. Während man sich gleichzeitig auf das Zielen ins Röhrchen, die Tropfgeschwindigkeit des Blutes, die richtige Stauung im ausgestreckten Arm des Kindes und das weinende Kind konzentrieren muss, hat man wenig Steuerungsmöglichkeiten über den Blutfluss. Perfektes Multitasking. Dabei darf man noch beruhigende Worte mit dem Patienten sprechen, obwohl man in diesem Moment das verkörperte Böse ist und den anwesenden Eltern erklärt, warum man ihr liebstes Ding auf Erden anbohrt. Es gibt kaum etwas Anspruchsvolleres, als einer Mutter zu erklären, welche Bedeutung nun der Harnstoffwert für den Nierenstoffwechsel hat, während im gleichen Moment ihr Kind um sich schlägt und der Auszubildenden den entscheidenden Arm entreißt, an dem der Doktor und die Kanüle hängen. Das Blutabnehmen bei Kindern ist eine künstlerische Tätigkeit. Bei Erwachsenen kann das fast jeder. Kinder wehren sich, verständlich. Sie pfeifen auf gutes Zureden, nachvollziehbar. Und die Bemühungen von Gummibärchen vorneweg oder hinten nach, betäubenden Hautsalben und Ablenkungen verpuffen genauso schnell, wie der Doktor die Nadel setzt. In den seltensten Fällen nimmt man Blut in der Ellenbeuge ab. Viel eher zapft man am Handrücken, sehr beliebt, am Handgelenk, Vena Basilica, ganz großes Kino. Auch mal oberhalb des Handgelenks, Vena Cephalica, die Anästhesistenvene. In der Verzweiflung auch mal am Fuß oder, nur bei Säuglingen, am Kopf. Wichtig ist die Hilfe bei Blutabnahmen. Eine superkompetente MFA, die weiß, in welchen Momenten sie das Kind wie halten muss, die dabei noch beruhigend spricht und gleichzeitig auf die gelegentlich geschnauzten oder auch nur leise geraunten Anweisungen des Doktors achtet, ist eine Perle des Multitaskings und damit unabdingbar. Bei Säuglingen muss das Halten des Armes gleichzeitig eine Staufunktion der Venen bewirken. Auch das will gelernt sein. Ein zu viel lässt den Blutfluss stocken. Zu wenig arterieller Nachfluss. Ein zu wenig ebenso. Zu wenig venöse Stauung und das Risiko, dass der kleine Patient plötzlich mit der Nadel in der Hand umherwedelt. Eltern gibt es in diesem Szenario auch. Dank sei denen, die ruhig und liebevoll mit ihrem Kind reden, egal ob Neugeborenes oder Schulkind. Toll sind auch die, die ablenken, singen, zu Hause schon vorbereiten auf die gemeine Prozedur. Und jene, die wirklich trösten können, ohne zu bejammern oder zu bedauern. Gerne auch die, welche selbst eine Träne zerdrücken und dabei authentisch bleiben. Blutabnahmen. Es gibt Schöneres in der Kinderheilkunde, ich gestehe. Bei jedem Kind, das morgens dafür ansteht, habe ich trotz Jahren der Übung ein Grimmen im Bauch. Ich mache es nicht gern. Ich vertraue meinen Fähigkeiten und Kinderärzten gelingt es oft, Blut zu finden, wo man weit und breit nicht sehen kann. Die Anatomie ist doch bei allen mehr oder weniger gleich. Aber zu tief sitzen die Erfahrungen der Krankenhauszeit, in der man kleinlaut die Kollegin zu Hilfe holen musste, um die Prozedur zu übernehmen. Man war erst erfahren und groß, nachdem man einmal selbst hinzugezogen wurde. Es gab Zeiten in der Klinik, vor allem als Rookie und Anfänger, da beschäftigte mich das Thema so sehr, dass es mich bis nach Hause verfolgte. Wenn mein Jüngster ins elterliche Bett gekrochen kam, um allgemein kundzutun, dass das Tagwerk nun beginne, ertappe ich mich mitunter am Sonntagmorgen, dass mein erster Blick und Gedanke auf seine kleine Hand und ihre markante Vena Basilica fiel und wie toll man da eine Vigo legen könnte. Wenn das nicht zu denken gibt. Herr und Frau Fritsche stehen gemeinsam Torben Mike bei, als er eine Viertelstunde später zum Blutzapfen erscheint. Inzwischen sind alle medizinischen Fachangestellten eingetroffen, haben die Vorbereitungen des Chefs kontrolliert und an entscheidenden Stellen korrigiert und die Praxis zum Summen gebracht. Sogar die Auszubildende ist heute pünktlich. Ein guter Tag. Ich hatte mich mit den Eltern vor einer Woche darüber ausgetauscht, wie sinnvoll es sei, einfach mal so bei ihrem Sohn nach Blutwerten zu fahnden. Schließlich haben wir noch nie bei ihm Blut abgenommen, sagt Frau Fitsche, und immerhin ist er schon 4. Spielt das eine Rolle, frage ich, schon etwas enerviert von der Diskussion. Tagtäglich fragen Eltern, ob man nicht mal eben bei ihrem Kind Blut abnehmen könnte. Naja, bei der Tochter meiner Nachbarin wurde schon 3-mal Blut abgenommen und die ist ungefähr im gleichen Alter. Die ist 3, ergänzt ihr Mann von der Seite. Die ist 3, sehen Sie, sagt Frau Fritsche, als sei das Alter maßgeblich für die Menge an Blut, welches man bis zu diesem Zeitpunkt im Labor abzuliefern habe. Ich schaue von Vater zu Mutter und dann zu Torben Mike, der zum 4. Mal ein einfaches Steckpuzzle umkippt und wieder zusammensetzt. Donald Duck geht angeln im Geldspeicher seines reichen Onkel Dagobert. Eines der 16 Teile fehlt. Torben Mike hat sich bereits dreimal darüber beschwert. »Herr Doktor, er ist in letzter Zeit immer so anfällig«, beklagt sich Frau Fritsche. »Er ist aber auch seit einem halben Jahr im Kindergarten«, gebe ich zurück. »Da bekommen viele Kinder erst einmal eine ordentliche Menge Infekte ab.« »Aber seit dem November rotzt er nun in einer Tour. Dann letzten Monat diese Ohrenentzündung, letzte Woche die Darmgrippe. Irgendwoher muss das doch kommen.« »Sicher von den anderen Kindergartenkindern«, bemerke ich trocken. »Woher wohl sonst?« Aber ich lenke ein. Schließlich nehme man die Bedenken der Eltern ernst. »Ich verstehe ja Ihre Sorge. Hat er denn schon mal eine schwere Entzündung gehabt? Lunge, Hirnhaut, Blase?« Ich fahre die abschreckenden Beispiele auf und hinterfrage zugleich die Red Flags der insuffizienten Immunabwehr, wie es uns stets die Leitlinien prägen. Oder mal im Krankenhaus gewesen, längere Zeit, Knochenentzündungen, die hatte ich noch vergessen. »Nein, nein, wo denken Sie hin?« sagt Frau Fritsche. »Der ist doch immer kerngesund gewesen. Das macht uns ja so stutzig. Und jetzt das.« Damit meint sie wieder die 2 oder 3 Minor-Infekte des Winterhalbjahres, die ihren Sohn heimgesucht haben, spricht aber davon, als handle es sich um die Kardinalsymptome einer Immunschwächekrankheit schlechthin. »Meine Tante hat auch einmal so angefangen über den Winter, und dann kam diese Blässe«, ergänzt ihr Ehemann. Er hat sich dazu etwas über den Tisch geneigt, damit er seine Stimme absenken kann. »Und im April war sie tot.« Voller Konspiration schützt er die Ohren Torben Maiks vor der Krankheitsgeschichte der Familie. Der könnte aber vermutlich eh nichts mit Tante Irmgard und ihrem plötzlichen Ableben vor einigen Jahren anfangen. Ich versuche nicht zu schmunzeln, sondern setze nur ein beruhigendes Lächeln auf. Man muss doch nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen. »Nein«, wieder Frau Fritsche, »natürlich nicht. Aber einmal Blut abnehmen schadet doch auch nichts, oder?« »Sagen Sie, wehtun wird es auf jeden Fall.« Ich halte das für ein wichtiges Argument. Immerhin möchte ich mit meinen Patienten in Zukunft noch gut auskommen. Und eine Blutabnahme kann das empfindliche Arzt-Patienten-Verhältnis dauerhaft negativ beeinflussen. Unfair wie ich bin, kehre ich den Expertenstatus heraus. Was soll ich denn untersuchen? »Das weiß ich doch nicht. Sie sind doch der Arzt, oder?« Frau Fritsche stemmt die Hände in die Seiten. »Na, so ein Blutbild und eine Senkung oder so.« Immerhin war sie nicht um eine Antwort verlegen. Und Blutbild nebst Blutsenkung ist in aller Munde. Da wird das wohl ganz richtig sein. Sicher hat das auch die 3-Jährige von nebenan bekommen. »Er ist auch immer so blass.« Herr Fritsche ist immer noch in seiner Verschwörerposition und zeigt mit einem Kopfnicken auf seinen Sohn. »Das kommt doch auch nicht von ungefähr.« Seine Stimme wird noch leiser. Er denkt immer noch an seine Großtante. »Finden Sie, dass er blass aussieht?« frage ich und schaue mit einem taxierenden Blick auf Torben Maik. Puzzle das 5.
»Es fehlt ein Teil. Mama, Mama!«
»Ja, Torben Maik, jetzt nicht«, ruft die Mutter ihm zu, ohne sich zu ihm umzusehen. Schließlich geht es hier um seine aktuelle Gesundheit und nicht um Donald Duck. Ich stehe auf und schlendere um meinen Schreibtisch herum zu dem kleinen Tisch, an dem Torben Maik sein Puzzle zusammenlegt. Er sieht mich kommen, blickt unsicher zu seinen Eltern hin, dann wieder zu mir. Ich grinse nur, erwische ein Puzzleteil und stecke es schnell an die richtige Stelle. Er strahlt mich an, nicht wissend, dass ich das Puzzle so gut kenne wie die Fernbedienung meines Fernsehers zu Hause. Da müsste ich auch nicht hinsehen, wenn ich ein anderes Programm einschalten wollte. »Ich guck mal kurz, alles klar?« sage ich zu dem Jungen. »Das Erteilen der Erlaubnis spare ich mir aber, wozu auch?« Ich ziehe vorsichtig und kurz seine Unterlider runter, rosa, presse das Nagelbett an den Zeigefingern, dass kurz das Blut entweicht und sie sich wieder füllen können, rosa, und schaue mir seine Lippen an, rot, gut abgrenzbar. Eigentlich keine Anzeichen für eine Anämie, sage ich.
Eine was?
Eine Blutarmut.
Aha.
Wäre ein Grund für Blässe und auch wiederholte Infekte, sage ich.
Herr Fritsche nickt heftig. Wie bei meiner Tante.
Naja, mag schon sein, sage ich. Aber wie gesagt, seine Frau ist da schon praktischer veranlagt und schiebt noch ein entscheidendes Argument hinterher. Der isst ja auch so wenig.
Ja, sicher. Als hätte ich es erwartet.
Jede Woche fragen sicherlich 2 oder 3 Eltern, ob man bei ihrem Kind nicht Blut abnehmen könne. Manchmal erscheint es schon fast wie eine Familientradition, Blutabnahmen zu sammeln, Werte zu vergleichen und zu wetteifern, wer nun wie oft beim Arzt war, um Blut zu lassen. Ja, ganze Bevölkerungsgruppen lassen sich offenbar darin unterscheiden, wie häufig Blutabnahmen gewünscht werden. In Russland scheint es üblich zu sein, das mindestens einmal im Jahr zu machen. In Italien geht es immer um die Anämie, meist die thalassämische, eine angeborene Erkrankung des Blutfarbstoffes, die bei den Italienern tatsächlich sehr verbreitet ist und über Generationen hinweg vererbt werden kann, während die Griechen und Spanier stets nach der Blutgruppe fragen. Deutsche Familien sorgen sich um mangelnde Vitaminversorgung. Hier steht, vielleicht fehlt ihm was, im Sinne von, vielleicht braucht er was, ganz oben. Und Familien aus Übersee fragen nur, was es kostet. Da Eltern aber doch meist einen ganz guten Instinkt haben, was ihre Kleinen betrifft, frage ich geduldig nach. Was bedeutet denn schlecht essen?
Eine einfache, offene Frage.
Bei meiner Oma bedeutete schlecht essen, dass die Kartoffel unter den Tisch fiel. Bei meiner Großtante, dass die Kindchen nicht den Teller leer aßen. Bei meiner Mutter, wenn wir nur einseitig den Kartoffelbrei und den Hackbraten verspeisten, die Möhrchen aber links liegen ließen.
Der trinkt ja noch 4 Flaschen Milch am Tag,
platzt es aus der Mutter heraus, und im nächsten Moment wird ihr bewusst, dass das nicht nur an ihrem Sohn liegt.
Ah, okay, das ist doch mal eine Aussage. Normale Milch?
Nein, noch die Prä.
Also die Anfangsmilch des Säuglings.
Ich überschlage. 4 Flaschen Milch bedeuten in diesem Alter sicher einen satten Liter Babymilch und in der Summe knapp 700 Kalorien pro Tag. Dafür ist das Bubble erstaunlich schlank, auch wenn ich nach dieser neuen Information 2 oder 3 Fettrollen unter dem T-Shirt zu erkennen glaube. Doch das Problem ist ein anderes. Wenn ein Kind in diesem Alter noch so viel Milch zu sich nimmt, verdrängen die Milchmoleküle, einfach ausgedrückt, die Eisentransporter in der Darmschleimhaut. Vitamin C fördert hingegen die Eisenaufnahme. Doch Kinder mit viel Milchgenuss vermeiden wegen fehlendem Appetit das gesunde, vitaminreiche Obst und Gemüse. Die Folge ist eine Mangelversorgung mit Eisen im Körper, was man von allem für den Aufbau von Blutfarbstoff, dem Hämoglobin, benötigt. Ergo rutschen die Kinder tatsächlich in eine Eisenmangelanämie, die wiederum den Organismus anfälliger für Infekte machen kann. Milchbubis eben. Wie nach dem Krieg, als es nur Milch zu trinken gab.
Mama! Was denn jetzt, Torben Maik? Mama, hier fehlt ein Stück Putzel,
sagt der plötzlich sehr blasse Junge. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdoc-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, Gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdoc.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund, euer Kinderdoc.